Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 3. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 3. Teil des Themas Das Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 5, Vers 1 bis Kapitel 6, Vers 15, Hauptteil 3.
Jetzt gehen wir weiter zu Sacharja 6, Vers 1. Ich muss vielleicht noch erklären, das habe ich vergessen noch zu sagen, zu Vers 6. Und er sprach, dies ist ihr Aussehen in dem ganzen Land. Also hier in diesem 7. Nachtgesicht wird eigentlich Bezug genommen auf das Nachtgesicht gerade vorher. Dies ist ihr Aussehen im ganzen Land. Da geht es um eben diese Ungerechtigkeit von Dieben und Meineidigen. Also solchen, die sich versündigen gegen Gott und versündigen gegen den Nächsten. Und ich habe gesagt, diese Halacha ist religiös bemäntelte Ungerechtigkeit. Manches drin ist richtig. Und darum sagt der Herr Jesus auch in Matthäus 23, tut, was die Pharisäer euch sagen, aber tut nicht nach ihrem heuchlerischen Gehabe. Das macht der Herr auch noch klar. Also es ist nicht einfach alles falsch, ja? Aber der Herr sagt, das System ist falsch. Und wenn wir schauen in den Evangelien, kam es ja schließlich immer mehr zum Bruch zwischen der Führerschaft des Judentums und dem Herrn Jesus, gerade wegen der Halacha. Der Herr hat immer wieder Dinge getan am Sabbat, die man tun durfte, nach dem Wort Gottes. Aber nach der Halacha nicht. Und das hat dazu geführt, dass dieser Widerstand gegen ihn immer stärker wurde. Also es ging letztlich um die Frage, wer legt die Bibel richtig aus? Und die Schriftgelehrten haben gesagt, wir. Und dieser Mann von Nazareth legt sie falsch aus. Und das führt dazu, dass er schließlich vor dem Sanhedrin von Kaiaphas zum Tod verurteilt wurde. Also man kann sagen, dieses Regelwerk hat den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht und ihn verworfen. Und wenn ein Jude zum Glauben kommt an den Messias Jesus, dann wird er auch von diesem Regelwerk befreit. So, jetzt können wir weitergehen zu Kapitel 6, Vers 1, das 8. Nachtgesicht. Ich habe das betitelt mit Pferde durchziehen die Erde. Und ich erhob wiederum meine Augen und sah, und siehe, 4 Wagen kamen zwischen den 2 Bergen hervor. Und die Berge waren Berge von Kupfererz. An dem ersten Wagen waren rote Pferde, und an dem zweiten Wagen schwarze Pferde. Und an dem dritten Wagen weiße Pferde. Und an dem vierten Wagen gefleckte, kräftige Pferde. Da antwortete ich und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, was bedeuten diese? Mein Herr, er stellt Fragen, wenn er nicht versteht. Da antwortete der Engel und sprach zu mir, dies sind die 4 Winde des Himmels, die ausgehen, nachdem sie sich vor den Herrn der ganzen Erde gestellt haben. An welchem die schwarzen Pferde sind, die ziehen aus dem Land, die ziehen aus nach dem Land des Nordens. Und die weißen sind ausgezogen hinter ihnen her. Und die Gefleckten sind ausgezogen ins Land des Südens. Ja, die Kräftigen sind ausgezogen und trachten danach hinzugehen, um die Erde zu durchwandern. Und er sprach, geht, durchwandert die Erde. Da durchwanderten sie die Erde. Und er rief mich und redete zu mir, indem er sagte, siehe, die, welche ins Land des Norden ziehen, lassen meinen Geist zur Ruhe kommen im Land des Nordens. Was bedeutet jetzt das wieder? So geheimnisvoll. Nun, für die, die schon von Anfang an bei der Betrachtung über Sacharja da waren, die wissen ja schon in Kapitel 1, im ersten Nachtgesicht kamen da verschiedene Pferde. Und zwar drei Gruppen von Pferde. Und dort haben wir schon gesehen, das sind wieder diese Weltreiche, die schon Daniel beschrieben hat in Daniel 2. Es geht dort um die Statue, die Nebukadnezar im Traum gesehen hatte. Und um Kapitel 7, wo Daniel selber in der Vision gesehen hatte, vier Tiere, die aus dem Meer heraufkamen. Und es wird erklärt, diese vier Tiere, das sind Reiche, nämlich Weltreiche. Jetzt haben wir aber hier nicht drei Gruppen, sondern vier Gruppen. Also diese vier Wagen mit den Pferden daran, die weisen jetzt eben hin auf die vier Weltreiche, wie sie in Daniel 2 und 7 beschrieben werden. Warum in Kapitel 3 sind es dort drei Gruppen von Pferden? Nicht wahr? In der Zeit von Sacharja sind wir ja bereits in der Zeit nach dem babylonischen Weltreich. Das babylonische Weltreich ist gefallen und die Perser und Meder haben die Macht ergriffen und ließen die Juden zurückkehren. Und darum mussten Sacharja und Haggai diesen zurückgekehrten Juden Mut machen, um weiterzugehen. Aber jetzt hier in diesem Nachtgesicht wird das so wieder umfassend gezeigt, ganz grundsätzlich diese vier großen Weltreiche, wie das in Daniel beschrieben wird. Und diese ganze Zeit der Weltreiche, Babylon, dann das nächste Weltreich war Medo-Persien, und als dieses unterging, kam das griechische Reich von Alexander dem Großen, das sich über drei Kontinente hinweg erstreckte, von Europa, Griechenland bis nach Indien, also Indien damals, Pakistan, bis über den Indus hinaus. Und danach das Römische Reich. In der Offenbarung erfahren wir dann, dass eben das Vierte Reich sogar drei Phasen haben würde. Eine Phase, wo man sagen kann, es war. Dann eine Phase, wo man sagen kann, es ist nicht. Und eine Phase, wo es dann wieder heraufkommt, neu entsteht, sodass sich Europa wieder neu vereinigt. Und dann wird die Wiederkunft Christi kommen als König der Welt. Also in diese vier Weltreiche geht es jetzt auch hier. Aber hier in diesem Traum sieht er, wie diese Wagen da sich bewegen. Vier Wagen kamen zwischen den zwei Bergen hervor. Und die Berge waren Berge von Kupfererz. Also diese Pferdewagen, die können nicht irgendwo durchgehen. Die müssen sich an die Landschaft halten, ja? Die können nur da durch den Weg zwischen den Bergen hindurchgehen. Und diese Berge symbolisieren Gottes Macht. Gott sagt genau, wo die Menschen handeln dürfen und wo nicht. Der Mensch ist nicht souverän, dass er tun kann und lassen kann, was er will. Gott lässt gewisse Freiheit, aber er begrenzt ganz klar. Also Gott in seiner Regierung, auch unsichtbar vom Himmel her, er bestimmt genau, wo, wie sich die Geschichte entwickeln darf und wo eben nicht. Das sind diese Berge. Und das sind schon sehr kräftige Berge. Die sind aus Metall. Berge aus Metall. Da ist also wirklich nichts zu machen. Erde könnte man noch ein bisschen abtragen, ja? Aber die sind da aus Kupfererz. Jetzt sind aber an diesen Wagen Pferde angebracht. Und was bedeuten diese Pferde? Nun, hier wird gesagt, Auf die Frage von Sacharja, was bedeuten diese, mein Herr? Da antwortete der Engel und sprach zu mir, das sind die vier Winde des Himmels, die ausgehen, nachdem sie sich vor den Herrn der ganzen Erde gestellt haben. Nun, ich habe auf dem Skript bei Vers 5 vermerkt, Winde, auf Hebräisch steht da Ruchim. Ruchim ist die Mehrzahl von Ruach und das bedeutet auch Geist, Geister. Und jetzt versteht man, in Hebräer 1, Vers 13 heißt es, von den Engeln sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt und so weiter. Also Engel sind Geister. Und das Wort Geist ist also das gleiche Wort wie auch Wind. Und es gibt zwischen Engel, Geist und Wind einen sehr direkten Zusammenhang. Ich habe hier auf dem Blatt aufgeführt, Hebräer 1, Vers 7. Dort steht von den Engeln, dass Gott sie zu Winden macht und zu einer Feuerflamme. Das heißt also, nach der Bibel, Engel können in Form von Winden auftreten. Wenn man zum Beispiel denkt an Hiob, Satan erscheint in der Gegenwart Gottes und Gott sagt ihm genau, bis wohin er gehen darf. Nicht weiter als das, aber bis da und dahin. Und es geht darum, dass Hiob alles verlieren soll, was er besitzt. Und dann lesen wir, es kam von der Wüste her ein gewaltiger Wind und er stieß an das Haus, wo seine 10 Kinder Geburtstag feierten. Und das brach zusammen, stürzte zusammen und die Kinder starben. Schon interessant, der Satan bekommt die Erlaubnis, eben den Besitz von Hiob anzutasten. Er geht weg und dann kommt dieser Wind. Und dann verstehen wir ein bisschen diesen Zusammenhang, der da gesagt wird. Jetzt muss man natürlich nicht immer denken, wenn es windet, jetzt sind das Geister, und sind das Engel. Aber eben diese Möglichkeit lernen wir von der Bibel, dass da ein Zusammenhang besteht. Und hier in Sacharja lesen wir, diese sind die vier Winde des Himmels, die ausgehen, nachdem sie sich vor den Herrn der ganzen Erde gestellt haben. Nicht wahr? In Hiob 1, da lesen wir, dass die Söhne Gottes, ein Name für Engel, sich vor dem Herrn versammelten. Und da kam auch der Satan, der ja auch ein Engel ist, ein Gefallener. Und so sehen wir also eine Versammlung im Himmel vor dem Thron Gottes. Und ein anderes Beispiel kann man für sich nachlesen, 2. Chroniker 18, 18. Das ist in der Geschichte von Ahab und Josaphat. Da sagt der Prophet Micha, ich habe den Herrn gesehen auf dem Thron, und die Engelheerscharen versammeln sich vor ihm. Da kommt ein Geist, das heißt sogar der Geist. Und er sagt, ich bin bereit, ich möchte ein Lügengeist sein im Mund der Propheten von Ahab. Und Gott gibt die Erlaubnis. Weil Ahab sich von Gott und seinem Wort abgewandt hatte, ließ Gott ihn in den Irrtum fallen. Und darum, der Satan ging dann eben weg, um ein Lügengeist zu sein im Mund dieser Propheten. Also Gott, es kann auch ein Gericht Gottes sein, wenn Gott Menschen hineinfallen lässt in Falschprophetie. Dort haben wir so ein Beispiel. Ja, aber jetzt haben wir gesehen, diese vier Wagen, vier Weltreiche und da sind Pferde dran. Und diese von diesen Pferden wird gesagt, das sind Winde, Geister. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel Cherubim, das sind mächtige Thronengel Gottes, die können zum Beispiel erscheinen in der Form von Pferden. Die werden in Hesekiel zum Beispiel beschrieben als Wesen mit 6 Flügeln und Gesicht wie ein Löwe, wie ein Mensch, wie ein Stier und wie ein Adler. Aber zum Beispiel in Offenbarung 19, Vers 11, da lesen wir von der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Er kommt aus dem Himmel und reitet auf einem weißen Pferd. Und die Gläubigen, die entrückte Gemeinde und die alttestamentlichen Gläubigen, die auch entrückt sein werden, die folgen ihm auf weißen Pferden. Ich meine, das ist eine gute Nachricht für kleine Mädchen, die gerne reiten. Im Himmel gibt es Pferde. Ja, das ist so ein Tipp für die Großmutter. Wenn nächstes Mal die Enkel fragen, gibt es im Himmel auch Pferde? Ja. Aber man vergleiche das bitte, diese Stelle mit Psalm 18, Vers 11. Dort wird auch die Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit beschrieben. Ganz eindrücklich von König David. Und dort steht, dass der Herr kommt, reitend auf einem Cherub. Ein Cherub, das ist ein Engel. Ja, und dort in Offenbarung steht von einem Pferd. Ja? Das sind Engel, die in der Form von Pferden erscheinen. Wie gesagt, Engel können ihre Erscheinung verändern. Der die Engel eben macht, die zu einer Feuerflamme steht in Hebräer 1, Vers 7, oder zu Winden. Und eben auch, die können auch erscheinen als Pferde. Aber da muss man also schon der Enkelin sagen, das sind dann sehr, sehr intelligente Pferde. Und dann wird sie erklären, ja, aber Pferde sind sehr intelligent. Ja, aber noch intelligenter. Wirklich, das sind Engelfürsten. Und nun ist es eben in dem Zusammenhang interessant, dass die Bibel uns lehrt, dass an der Spitze der Weltreiche und der Nationen stehen Engel. Ich habe hier einfach die Stellen angegeben aus Daniel 10, Verse 13, 20, 21. Dort kommt ein Engel zu Daniel und er sagt, ich habe Verspätung, ich sage es mit meinen eigenen Worten, weil der Fürst des Königreiches Persien mir Widerstand geleistet hat. 21 Tage. Sonst wäre er schon 3 Wochen früher da. Und erst als einer der ersten Engelfürsten, Michael, zu Hilfe gekommen sei, konnte er den Sieg davon tragen. Und jetzt komme er, um die Botschaft Gottes ihm zu übermitteln. Und dann weiter sagt er, ich gehe jetzt, aber wenn ich gehe, dann wird der Fürst von Griechenland gegen mich kommen. Und da wird klar, also Griechenland hat auch einen Engelfürst an seiner Spitze. Ja, jetzt weiß man, wer das angerichtet hat mit diesem Finanzchaos in Griechenland. Ein gefallener Engelfürst. Und ich habe noch darauf verwiesen, auf Epheser 6, Vers 12, da wird ja gesagt, dass wir Gläubige nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen haben, aber gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und dann heißt es, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Weltbeherrscher, die Kosmokratoren. Also das zeigt, dass Engelfürsten weltweit an der Spitze von Staaten stehen und ihren Einfluss ausüben. Während, Daniel 12, ab Vers 1 muss man lesen, der Erzengel Michael steht für Israel. Und es gibt auch solche, die sind sich dessen bewusst. Und die allermeisten sind sich gar nicht bewusst, dass das so geführt wird. Ja, sie denken, ein paar starke Leute, ein paar mächtige Leute und Organisationen, die dirigieren die Welt. Nein, die Weltgeschichte ist viel komplizierter als Schach. Ja, Schach ist doch so, sagen wir mal zweidimensional, wie das läuft, ja? Aber hier muss man sich vorstellen, das ist wie zwei Schach übereinander. Natürlich sind da Menschen, die agieren und befehlen und planen und geheime Zusammenkünfte haben und so weiter. Aber da ist noch eine zweite Ebene. In der geistlichen Welt sind da Engel Gottes und gefallene Engel im Konflikt. Und man kann dazu auch noch lesen in Offenbarung 12, wie dort beschrieben wird, der Satan und seine Engel, die kämpfen mit Michael und seinen Engeln. Aber Michael ist stärker und er kann den Teufel aus dem Himmel hinauswerfen. Und was noch interessant ist, gerade in Offenbarung 12, Vers 3 wird der Satan beschrieben als ein Drache. Ein feuerroter Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Ja, wie gesagt, Cherubim können ihre Gestalt verändern. Und in Hesekiel 28, Vers 12 wird der Fall des Satans beschrieben und dort wird gesagt, dass er ein prächtiger, schirmender Cherub war. Und der kam zu Fall. Und dort in Hesekiel 28 ist der Zusammenhang noch wichtig. In Versen 1 bis 11 geht es um den Fürsten von Tyrus, also um den Herrscher der Stadt, des Stadtkönigtums Tyrus zur Zeit von Hesekiel. Aber dann ab Vers 12, das Klagelied über den König von Tyrus betrifft den Satan, diesen Engelfürsten, der gefallen ist. Und da wird klar, dass also hinter dem Fürsten von Tyrus stand einer, der mächtiger war, nämlich der König von Tyrus, und das ist der Teufel. Und das zeigt auch wieder dieser Zusammenhang, dass Menschen in Machtpositionen eben beeinflusst und beherrscht werden von geistlichen Mächten der Bosheit. Das gleiche auch in Jesaja 14, ab Vers 12 wird auch dort der Sturz des Satans beschrieben. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, überwältiger Nationen. Aber im Zusammenhang geht es um den König von Babylon. Und ohne zu unterbrechen, geht es über in der Beschreibung auf Satan. Das heißt, Satan war der Geist, der den König von Babylon in Jesaja 14 beherrschte. Da sehen wir wieder das doppelte Schach. Ja? Und dann müssen wir noch etwas bedenken. Eben der Teufel wird beschrieben in Offenbarung 12 als ein Drache mit 7 Köpfen. Und dort ist er übrigens beschrieben im Himmel, im himmlischen Tempel. Und dann wird er dann hinausgeworfen durch Michael. Das ist schon interessant. Ich war in Thailand, wenn ich so die Tempel anschaue, ja, mit sehr gemischten Gefühlen. Es geht mir so wie Paulus, wenn er in Athen spazieren gegangen ist, da hat er diese Gegenstände der Verehrung gesehen. Und das heißt, dass sein Geist in ihm entbrannte. Das war für ihn ganz schrecklich. Nicht, dass er Kunst, kein Empfinden hatte für Kunst. Das waren ja unglaubliche Leistungen der Kunst, diese Statuen in Athen. Aber er wusste, hinter diesen Bildern stehen Dämonen. Und die Menschen verehren diese Dämonen, die hinter den Bildern stehen, wie das 1. Korinther 10, Vers 20 sagt. Dass Dämonen hinter den Götzenbildern stehen. Aber das hat ihn Mühe gemacht, er hat das angeschaut. Und so schaue ich mir das auch so an und dann sehe ich, dieser unglaubliche Tempel da mit Gold und glänzend und ganz ähnlich gebaut wie der Tempel Gottes in der Bibel. Mit Allerheiligstem, Heiligen und dann Vorhof und Altäre. Woher haben die das? Und die Bibel macht klar, der Satan kennt den originalen Tempel im Himmel. Und er möchte sich von den Menschen verehren lassen, als wäre er Gott. Er wollte ja sein wie Gott, sagt Jesaja 14. Darum wurde er gestürzt. Und er inspiriert die Menschen, auch solche Tempel zu machen, aber genauso wie es im Himmel ist, nach dem Original, aber zu seiner Ehre. Und dann sieht man diese Tempel dort in Thailand. Gut, auch in Indien habe ich sie so angeschaut und wie sind die aufgebaut und wieder genau parallel. Unglaublich. Einmal habe ich mit einem Hindu-Priester gesprochen, der sich bekehrt hatte. Ich hatte ihn kennengelernt in Malaysia. Und dann hat er mir gesagt, ja, das hat ihn schon sehr beeindruckt, als er sich bekehrt hatte, dass ihn die Stiftshütte ja ganz ähnlich ist wie der Tempel, wie die Tempel, die sie im Hinduismus hatten. Und da habe ich ihm erklärt, diese Ähnlichkeit kommt daher, der Satan kopiert alles. Es ist äußerlich ähnlich, aber im Grundsatz völlig etwas anderes. Denn der Tempel Gottes, die Stiftshütte, ist zur Ehre des einen Gottes und das sind Tempel zur Ehre von gefallenen Engeln, Dämonen. Und ja, jetzt eben in Thailand, ich habe gesagt, so prächtige Tempel Und dann sieht man ständig den Drachen. Der Drache im Tempel. Das ist genau, was wir in Offenbarung 12 haben. Der feuerrote Drache im Tempel Gottes. Aber dort in Thailand wird er verehrt. Der Drache sei das Wesen, das den Tempel schützt. In Wirklichkeit in Offenbarung 12 ist er ein Eindringling, ja, der hinausgeworfen wird. Aber noch mehr habe ich gesehen in Thailand. Darstellung von diesem Drachen mit 7 Köpfen. Genau gleich wie in der Bibel. Oder Darstellungen dieser 7 Köpfe und inmitten der Köpfe eine Buddha-Statue. Der Drache, der Buddha schützt. Ja? Dann weiß man, was dahinter steckt. Ja? Und nun, Offenbarung 12 habe ich gesagt, der Satan wird dargestellt als gesehen als Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Aber in Offenbarung 13 wird das römische Reich der Endzeit beschrieben, eine Diktatur. Und zwar wird es beschrieben symbolisch als eine Bestie mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. So, jetzt sieht man, natürlich wird ein Diktator kommen. Aber hinter diesem Diktator steht ein unsichtbarer Geist, das ist der Satan. So, und jetzt noch eine Brücke zu Matthäus 4, 8 bis 10, Lukas 4, 5 bis 8. Das ist die Versuchungsgeschichte, wo der Teufel dem Herrn Jesus die Reiche des Erdkreises zeigt. Und die Reiche der Welt. Und in Lukas 4 heißt es die Reiche des Erdkreises. Und Erdkreis, Oikumene, in Lukas 4 ist das gleiche Wort wie in Lukas 2, wo Kaiser Augustus den Erdkreis einschreiben ließ, ja, schätzen ließ. Und das ist das Römische Reich, der Erdkreis. Und nun, der Teufel sagt, wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir diese Reiche, denn mir sind sie gegeben. Nun, man könnte sagen, ja, aber damals war Kaiser Tiberius an der Macht. Ja, Kaiser Tiberius. Aber der Geist hinter Kaiser Tiberius war der Teufel selbst. Diese Mächte da an der Spitze der Reiche. Und nun macht das uns also einiges klar. Diese Wagen mit diesen Pferden da, das sind die Weltreiche, die aber geführt werden von Engelfürsten. Aber die können auch nur so agieren in dem Rahmen, wie Gott erlaubt oder eben nicht erlaubt. Darum, diese Berge sind ganz wichtig. Und dann habe ich auf dem Skript dazu geschrieben, also hier bedeuten diese verschiedenen Pferde verschiedene Reiche. Und zwar an dem ersten Wagen waren rote Pferde. Das ist das babylonische Weltreich. Aber dann kommen diese schwarzen Pferde. Zu Vers 6 habe ich da geschrieben, das ist das medopersische Reich. Das machte Expansion, Ausdehnung nach Norden. Darum heißt es hier, die schwarzen Pferde, Vers 6, an welchem die schwarzen Pferde sind, sie ziehen aus nach dem Land des Nordens. Das ist diese Reichsausdehnung nach Norden. Dann das griechische Reich von Alexander dem Großen übernahm die Territorien der Medoperser. Und dann kommen diese scheckigen Pferde und die bedeuten das Römische Reich. Und da wird gesagt, wie sie nach Süden gehen. Das Römische Reich hat sich im Süden ausgedehnt nach Ägypten. Ja, das war für das Römische Reich eine große Sache, dann als sie schließlich auch Ägypten unter ihre Macht brachten. Vers 7 nennt diese Pferde starke, kräftige Pferde. Und das Römische Reich war ganz besonders durch die Stärke ihrer Legionen gekennzeichnet. Wer Roms Willen Widerstand leistete, der wurde brutal niedergemacht. Und das Römische Reich hatte ganz speziell ein Selbstbewusstsein und Missionsbewusstsein, um allen armen Barbaren ihre Hochkultur zu bringen. Die sahen sich wirklich so, das haben die selber als Heiden so beschrieben, dass sie quasi einen, gewissermaßen noch die Vorsehung, einen Auftrag haben, ihre Kultur den Völkern zu bringen. Und hier lesen wir Vers 7, ja, die Kräftigen sind ausgezogen und trachten danach hinzugehen, um die Erde zu durchwandern. Die wollten ein Land nach dem anderen noch dazu nehmen, um ihnen ihre Kultur zu bringen. Wirklich mit einem Auftrag. Und er sprach, geht, durchwandert die Erde. Da durchwanderten sie die Erde. So konnte sich das Römische Reich ausbreiten in 3 Kontinenten. Hauptsächlich Europa, bis nach England hinauf, nicht wahr? Dann Nordafrika und auch große Teile des Orients, des vorderen Orients. Und dann lesen wir noch in Vers 8. Und er rief mich und redete zu mir, indem er sagte, siehe, die, welche ins Land des Nordens ziehen, lassen meinen Geist zur Ruhe kommen im Land des Nordens. Da habe ich noch dazu bemerkt auf dem Blatt, Gottes Gericht durch die Medoperser über das Land des Nordens stillt Gottes Zorn. Das war also etwas, wodurch sie Gottes Gericht ausgeübt haben über andere Menschen. Gott hat oft, normalerweise muss man sogar sagen, eine indirekte Regierung. Die Menschen sagen, wo ist Gott? Die Geschichte läuft durch die Jahrtausende, Jahrhunderte und Jahrtausende. Wo ist Gott? Aber Gott benutzt oft ein Volk, um ein anderes Volk zu bestrafen. So indirekt. Aber einmal wird Gott eine direkte Regierung haben, dann, wenn nämlich der Herr Jesus kommen wird, als König der Könige, dann wird es nicht mehr eine indirekte Regierung sein, sondern eine direkte Regierung. Und das führt uns zum nächsten Abschnitt. Die 8 Nachtgesichter sind vorbei, aber jetzt kommt noch ein Anhang. Ich habe das betitelt mit die Krönung des Hohenpriesters. Ich lese ab Vers 9. Und das Wort des Ewigen geschah zu mir, indem er sprach, nimm von den Weggeführten, von Cheldai und Tobia und von Jedaia, und du sollst kommen an diesem Tag, ja, du sollst kommen in das Haus Joschias, des Sohnes Zephanias, wohin sie aus Babylonien gekommen sind. Und du sollst Silber und Gold nehmen und sollst Kronen machen und sollst sie auf das Haupt Jehoshuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters setzen. Und du sollst zu ihm sprechen, indem du sagst, so spricht der Ewige der Heerscharen, indem er sagt, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und er wird den Tempel des Ewigen bauen. Ja, er wird den Tempel des Ewigen bauen, und er wird Herrlichkeit tragen, und er wird sitzen und herrschen auf seinem Thron, und er wird Priester sein auf seinem Thron, und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Und die Kronen sollen dem Chelem und dem Tobia und der Freundlichkeit des Sohnes Zephanias zum Gedächtnis sein im Tempel des Ewigen. Und Entfernte werden kommen und an dem Tempel des Ewigen bauen. Und ihr werdet erkennen, dass der Ewige der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Und dies wird geschehen, wenn ihr wirklich auf die Stimme des Ewigen eures Gottes hören werdet. Nicht unbedingt viel einfacher, ja? Jetzt, wo es kein Traum mehr ist. Aber man kann es einfach machen. Ganz kurz mit anderen Worten, was ist hier geschehen? Einige Juden sind aus der Zerstreuung in Babylonien ins Land Israel zurückgekehrt. Nicht wahr? Als das Babylonische Reich erobert wurde durch die Perser, da hat der König Kores den Juden gesagt, ihr dürft alle nach Hause gehen. Und Zehntausende sind aufgebrochen. Etwa 40.000 Männer mit ihren Frauen und Kindern, können wir sagen, 200.000 sind heimgekehrt, um den Tempel wieder zu bauen. Aber viele Juden sind geblieben in der Gefangenschaft. Die gingen nicht mehr zurück. Und jetzt aus dieser Zerstreuung, noch in Babylon, sind Juden auf Besuch gekommen. Das sind eben diese Weggeführten in Vers 10, wo Gott sagt, nimm von den Weggeführten von Chaldai, Tobia und von Jedaja. Die sind aus Babylon gekommen und waren da zu Besuch im Haus von einem gewissen Joschia. Und die haben Gold und Silber gebracht. Und jetzt sagt Gott zu dem Propheten, er soll dieses Silber und Gold nehmen und soll daraus Kronen machen. Und diese Kronen soll er dem damaligen Hohenpriester, das ist dieser Jehoshua, Sohn von Jozadak. Das war der erste hohe Priester im zweiten Tempel. Dem soll er diese Kronen auf den Kopf setzen. Und dann soll er eine Prophetie aussprechen. Und die wird eben beschrieben in Vers 12. So spricht der Ewige der Heerscharen, indem er sagt, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name. Und er wird den Tempel des Ewigen bauen. Der hohe Priester damals soll gekrönt werden. Das ist schon speziell. Ich war, Gott hat ja ganz klar Gewaltentrennung gemacht in Israel. Könige, die sollten kommen aus dem Stamm Juda, aus der Familie von David. Und hohe Priester sollten kommen aus dem Stamm Levi, aus der Familie von Aaron. Und das verhinderte, dass nicht ein Mann gleichzeitig Hohepriester und König sein konnte. Das ist Gewaltentrennung. In der Schule lernt man, die Gewaltentrennung ist eine Erfindung der Aufklärungszeit. Da hat man, gelehrt, man muss die Exekutive im Staat und die Legislative im Staat, also die, die die Gesetze bestimmen und die, die sie ausführen, die muss man trennen. Ja? Gewaltentrennung. Man darf nicht zu viel Macht in einer Person oder in einer Personengruppe vereinigen, weil der Mensch schnell korrupt wird, wenn er zu viel Macht hat. Aber eben, das haben nicht diese Philosophen in der Aufklärungszeit im 18. Jahrhundert erfunden, sondern das ist ein biblisches Prinzip. Gott hat das getrennt. Aber von dem Messias wird gesagt im Alten Testament, er wird König und Priester in einer Person sein. Ja, weil er der Sündlose sein wird. Da ist keine Gefahr von Korruption. In ihm kann alle Macht konzentriert werden. Und darum wird der Messias beschrieben als König, Priester und Prophet. Nicht wahr? Man konnte König sein und Prophet. David war König und gleichzeitig Prophet. Man konnte Priester sein und Prophet. Das ging, aber nicht König, Priester und Prophet. Und nun wird hier der hohe Priester gekrönt. Aber das ist symbolisch. Denn er, der hohe Priester mit Königskrone, soll darauf hinweisen, einmal kommt der Messias. Und er wird König und Priester sein in einer Person. Und darum steht hier, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name. Und er wird den Tempel des Ewigen bauen. Die alten Rabbiner haben gesagt, dieser Vers spricht von dem Messias. Ich habe in der Fußnote das genau angegeben, wo man das finden kann. Im Targum Jonathan zu Sacharja 6, Vers 11, im Midrash Bereshit Rabbah, Rabbati le Rabbi Moshe Hadarshan. Ja, ein bisschen kompliziert. Zu 1. Mose 37, 22 und noch weitere Bücher. Die genauen Stellen habe ich angegeben. Also für das Judentum war klar, das ist der Messias und der wird einmal Spross heißen. Ein Mann, der Spross heißt? Nun, als der Herr Jesus Jahrhunderte später durch das Land Israel ging und predigte, überall sagten die Menschen, Jesus, der Nazaräer kommt. Jesus von Nazareth. Nazareth. Das heißt auf gut Deutsch Sprosslingen. Denn Nazareth, das kommt von Nazar und ist das hebräische Wort für Spross. Es war ein grüner Spross. Nazar im Arabischen bedeutet grün sein. Und so ist der Nazar, der grüne Spross. Und der Jesus sagt ja in Lukas 23, als er nach Golgatha ging und die Töchter Jerusalems weinten und jammerten: Weint über eure Kinder, wenn man dies an dem grünen Holz tut. Was wird geschehen an dem dürren? Nun, der Prophet hat es vorausgesagt. Siehe ein Mann, Spross ist sein Name. Das ist genau der Hinweis auf den Nazaräer. Natürlich ist es ein Wortspiel, denn hier steht nicht Nazar im Grundtext, sondern Zämach. Aber Zämach ist einfach ein anderes Wort, das die gleiche Bedeutung hat wie Nazar. Versteht man? Das Wort Nazar wird aber im Zusammenhang mit dem Messias, mit dem Herrn Jesus erwähnt in Jesaja 11, Vers 2. Ich kann das noch kurz angeben. In Jesaja 11, Vers 2, da heißt es: Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais. Und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Und hier das zweite, Schössling aus seinen Wurzeln. Das heißt auf Hebräisch Nazar. Schössling oder Spross. Ja? Spross aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes und so weiter. Ja, also ein wunderbares Wortspiel. Ein Mann, Spross ist sein Name. Und hier wird gesagt, dass der Messias einmal den Tempel bauen wird. Nun, als der Jesus das erste Mal kam, da musste er nicht den Tempel bauen. Der bestand ja schon. Aber damals hat sich erfüllt, was in Malachi 3 steht. Da steht von dem Messias, und plötzlich wird er zu seinem Tempel kommen. Ganz überraschend, nicht wahr? Und so war das. Als Maria, das mehr als einen Monat nach der Geburt mit dem Kind von Bethlehem kam, nach Jerusalem, um den Erstgeborenen darzubringen, da kam er plötzlich zu seinem Tempel. Aber hier geht es darum, dass wenn der Jesus eben in Macht und Herrlichkeit einmal kommen wird, als König, da wird er den dritten Tempel wieder einweihen und dann erklären, wie man jetzt diesen Tempel ausbauen muss nach den Plänen des Endzeittempels in Hesekiel 40 bis 48. Und so wird er bauen. Das Wort bauen, ich habe das in der Fußnote auch erklärt. Nein, habe ich nicht erklärt. Aber im Skript habe ich es erklärt. Bana bedeutet bauen oder ausbauen. Und hier haben wir also eine Prophetie, dass er dann den Tempel ausbauen wird. Den Endzeittempel nach Ezekiel. Und dann heißt es weiter von ihm, er wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Und er wird Priester sein auf seinem Thron. Die goldene Krone, er muss ja Kronen machen, in der Mehrzahl steht es hier. Kronen machen aus Gold und eine aus Silber. Die goldene Krone spricht von seinem Königtum. Ich habe das erklärt, im Skript hat man alles beieinander. Gold bedeutet Gottes königliche Herrlichkeit. Denn der Name Eliphas, ältester Freund von Hiob, heißt: Mein Gott ist Feingold. Und Silber, das ist das Wort, das auch bedeutet Geld. Kesef bedeutet Silber oder Geld. Wie auf Französisch, Argent bedeutet Silber oder Geld. Also das ist das Mittel, um zu kaufen. Und so spricht Silber ganz speziell vom Kaufpreis der Erlösung. Also die goldene Krone, der König. Silber, der Priester, der durch sein Opfer Erlösung bringt. Und dieser hohe Priester sollte also beide Kronen tragen. Und wie hieß er? Jehoshua. Schön. Jehoshua, das ist die Langform. Und die Kurzform, die wird für diesen gleichen Priester benutzt im Buch Esra. Dort wird er genannt Jeshua. Das ist der hebräische Name für Jesus. Dieser Hohepriester hieß gleich wie einmal der Messias heißen sollte. Jesus. Und der soll diese Kronen tragen, ein Bild eben davon, dass er König und Erlöser, Priester in einer Person sein sollte. Übrigens, ich habe die Namen dieser Weggeführten in der Fußnote noch erklärt. Einer hieß doch, Vers 10, Cheldai. In der Fußnote wird erklärt, der Dauerhafte heißt das. In Vers 14 hat er aber einen anderen Namen. Dort wird er Chelem genannt. Und Chelem heißt Kraft. Also zwei Namen, die fast das gleiche bedeuten. Der Dauerhafte oder Kraft. Dann einer hieß Tobia, der Herr ist gut. Jedaja, der Herr weiß. Und jetzt kommt etwas Schönes. In Vers 14 heißt es, und die Kronen sollen dem Chelem und dem Tobia und der Freundlichkeit des Sohnes Zephanias zum Gedächtnis sein im Tempel des Ewigen. Man hat diese Kronen genommen und hat die beim Eingang des Tempelhauses, da gab es oberhalb des Eingangs gab es Fenster. Und in diese Fenster hinein wurden die gestellt. Und diese Kronen waren damit Weihgeschenke für den Tempel. Jetzt ist die Zeit durch, ich muss ein bisschen vorwärts machen, sonst hätte ich jetzt noch gerne auf dem Skript hier Vers 14 die Stelle in Lukas 21,5 betrachtet. Dort heißt es, dass der Herr Jesus am Dienstag vor Karfreitag im Tempel war und mit den Jüngern hat er die Weihgeschenke des Tempels angeschaut. Und diese Weihgeschenke waren unter anderem Kronen beim Eingang in diesen Fenstern. Und diese Kronen wiesen hin, wenn einmal der verheißene Retter kommt, er wird König und Priester, Erlöser in einer Person sein. Aber es ist der Mehrzahl, Lukas 21, die Weihgeschenke. Es gab noch an den Säulen, gerade beim Eingang zum Tempelhaus, gab es einen goldenen Weinstock. Und jeder konnte wieder Geld geben und dann hat man noch weitere Trauben und weitere Blätter hinzugefügt. Ein riesen Weinstock aus Gold war da. Auf den nimmt der Herr Jesus eigentlich Bezug, wenn er in Johannes 15 sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ihr seid die Reben. Und dann gab es noch eine Lampe, die war aufgehängt, gerade dort beim Eingang. Die hatte die Königin von Adiabene dem Tempel geschenkt. Das war eine Königin, die zum Judentum übergetreten ist. Und diese Lampe war sehr speziell, denn am Morgen, wenn die Sonne über dem Ölberg aufging, stand die in einem solchen Winkel, dass die Sonne plötzlich in einem Moment so schien, dass von dieser Lampe ein Lichtblitz ausging, und zwar eben immer zu einem bestimmten Zeitpunkt, der wichtig war für den Tempeldienst. Sobald der Lichtblitz gekommen ist, dann wusste man, so, jetzt ist Zeit für das und das. Ja, und diese Weihgeschenke, die werden, ich habe das noch hinzugeschrieben, BT, sieht man das? Midot 3,8. Das ist babylonischer Talmud. Midot, das ist dieses Traktat, wo die Maße, Midot heißt Maße, des Tempels zur Zeit des Herrn Jesus beschrieben wird. Und das ist nicht Haggadah, so ein bisschen Erzählung. Das ist Halacha, ganz genau beschrieben, wie der Tempel war. Und dort wird das auch erwähnt mit diesen Kronen im Eingang. Diese Weihgeschenke. Und die sollten also diesen treuen Juden, die da aus der Zerstreuung zurückgekehrt sind und dieses Geld zur Verfügung gestellt haben für die Sache Gottes, das sollte ihnen dort zum Gedächtnis sein. Und dann heißt es in Vers 15, und Entfernte werden kommen und an dem Tempel des Ewigen bauen. Und ihr werdet erkennen, und so weiter. Das ist eine Prophetie, dass in der Zukunft, wenn der Herr Jesus wiederkommt und er den Tempel ausbauen wird, nach Ezekiel, dann werden Juden kommen aus der Zerstreuung und die werden mithelfen an diesem künftigen Tempel. Ich habe noch hingeschrieben auf dem Skript die Stelle aus Ezekiel 39, 28. Das ist gerade nach der Schlacht von Gog und Magog. Der Herr Jesus ist bereits zurück auf dieser Erde, von Kapitel 37. Dann kommt noch dieser Aufstand von Gog und Magog. Und dann heißt es in 39, 28, dass Gott dann alle aus dem Volk Israel, die noch im Ausland sind, die wird er sammeln und zurückführen ins Land, sodass niemand mehr im Ausland bleiben wird. Das ist die allerletzte Sammlung der Juden zurück ins Land, erst wenn der Herr Jesus wieder zurück ist. Also nicht alle Juden müssen heute ins Land Israel zurück, bis er kommt, sondern viele müssen vorher zurück, das ist schon erfüllt. Und wenn er kommt, dann werden sie noch kommen. Und zwar werden Engel die holen. In Matthäus 24 lesen wir, dass er, der Menschensohn, auf den Wolken des Himmels kommt mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden mit lautem Posaunenschall und wird die Auserwählten, das sind die Auserwählten aus Israel, die wird er versammeln. Nur gläubige Juden werden ins Land gebracht werden. Und die werden ins Land gebracht werden und dann mithelfen am Tempel. Und diese Besucher damals, die waren ein Vorgeschmack, dass wenn der Herr Jesus kommt, dann werden die kommen in Massen und werden da mithelfen bei dem zukünftigen Tempel des tausendjährigen Reiches. Und dann endet es, und ihr werdet erkennen, dass der ewige der Heerschar mich zu euch gesandt hat. Ja, wer spricht hier eigentlich? Ja, im Vers 9 wird es klar gesagt. Und das Wort des Ewigen geschah zu mir, indem er sprach. Also der Ewige spricht. Auf Hebräisch ist das der Gottesname. Also Herr in der Lutherbibel mit Großbuchstaben. Das ist J-H-W-H. Der Name, der bezeichnet Gott als der Ewige ohne Anfang und ohne Ende. Der spricht. Und nachdem er da am Ende ist, sagt er, und ihr werdet erkennen, dass der Ewige, der Heerschar, mich zu euch gesandt hat. Ja, wie geht das? Der Ewige sendet den Ewigen. Ja, natürlich. Es gibt nur einen Gott. Aber in der Gottheit ist eine Dreieinheit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und hier spricht eben der Ewige, Jahwe, der Sohn. Er sagt, ihr werdet erkennen, dass Jahwe mich zu euch gesandt hat. Der Vater. Jahwe ist eine Bezeichnung für den Vater in der Bibel, aber auch für den Sohn, auch für den Heiligen Geist. Und das ist eine ganz erstaunliche Stelle. Auch in Zacharia 2, das hatten wir damals schon gesehen, zweimal ist es dort so, so spricht der Ewige der Heerscharen, und dann spricht er, und am Schluss, und ihr werdet erkennen, dass der Ewige der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Zweimal in Kapitel 2. Es ist einfach so. Alle, die die Gottheit Christi leugnen, müssen zu Schanden werden. Das Alte und das Neue Testament lehrt ganz klar, dass der Herr Jesus ewiger Gott ist, aber er wurde Mensch. Er wurde dieser Nazaräer. Ein Mann. Sein Name ist Spross. Aber dieser Mann von Golgatha, dieser verachtete Nazaräer, das ist der ewige Gott. Und hier wird unser Blick darauf gerichtet, auf die Zeit, wenn er einmal kommen wird in Herrlichkeit und er wird das letzte Wort sprechen über diese Welt. Jetzt stellen wir uns auf seine Seite. Er ist der verworfene und immer noch der verachtete Nazaräer, der Mann, Spross genannt. Aber er wird kommen als der, dem jedes Knie sich beugen muss, weil er der Ewige ist. Ja, dann wollen wir hier schließen und wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dein kostbares Wort gegeben. Und es ist manchmal so kompliziert, aber die Freude ist umso größer, wenn wir auch diese Dinge immer besser verstehen dürfen. Und wir sehen darin deine Herrlichkeit. Du wirst uns größer. Danke, dass wir dich sehen dürfen als diesen ewigen König und Erlöser. Und so bitten wir dich, dass das auch praktisch in unserem Leben an jedem von uns so sein darf, dass du jeder sagen kann, dass du sein persönlicher Erlöser, Erretter bist. Der Mann mit der silbernen Krone. Aber auch Herr, der Mann mit der goldenen Krone. Und Herr Jesus, danke, dass wir dich kennen dürfen in deiner Erniedrigung als Mensch, aber auch in deiner ewigen Herrlichkeit als ewiger Gott. Amen.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den dritten Teil des Themas Das Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 5, Vers 1 bis Kapitel 6, Vers 15, Hauptteil 3.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den dritten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roshi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogelibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.